ARD.
Also nehmen wir mal Höcke. Höcke, das ist ja auch so eine Heulsuse.
Und er hat das rhetorischen Dreiklang genannt, das war ganz schön.
Der findet das total witzig, auch mal immer seine kleinen Nazi-Codes mit einzubringen.
Ich habe Gefühle, wenn Alice Weidel spricht, muss ich zugeben.
Andere schaffen es doch auch. Andere kriegen auch super Rechtspopulisten hin. Und wir sind halt mal wieder Deutschland und nicht mal das funktioniert.
Ich bin ganz zufrieden mit unseren Rechtspopulisten.
Als Nazi hätte ich schon lange keinen Bock mehr.
Ich finde, die machen ihren Job.
Dieses ewige Rumgeheule, dieses ewige Opferding. Ich will da mehr sehen. Auch allein schon auch aus satirischer Perspektive. Hören Sie auf Ihr Herz. Das ist ein typischer Schlagertext eigentlich, oder?
Vielleicht sollte man mal so AfD-Reden als Schlager rausbringen. Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, glaube ich.
Mega, mega.
Ja.
Extra 3. Bosettis Woche.
Wir erklären jetzt nichts.
Wann dann? Später?
Ja, irgendwann später.
Nix da, irgendwann später. Der Verteidiger von Björn Höcke mag nichts erklären wollen. Wir erklären hier alles. Herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich sitze gerade in einem sehr heißen und ein bisschen stickigen Studio des Bayerischen Rundfunks in Bayreuth. Und irgendwo anders, er wird es mir bestimmt gleich sagen, sitzt ein Mann, den ihr vom Browser-Ballett kennt oder auch aus diesem Podcast, denn er war schon mal da. Schlecki Silberstein ist heute da. Hallo. Und wo bist
Hallo
du?
Hallo aus Steglitz. Ich sitze
oha.
In Berlin-Steglitz.
Es ist auch irgendwie so ein bisschen sinnlos, ne? Dass wir, also ich wohne ja nun auch in Berlin und dann reden wir miteinander, wenn ich nicht da bin. Wie schön.
Ich glaube, das hat, also ich bin mir sicher, dass das Methode hat. Wir hätten auch zusammen sitzen können. Da musst du mir sagen, warum du nicht mit mir in einem Raum sitzen wolltest. Was?
Ja, du kannst meine Abneigung dir gegenüber an der Kilometerzahl ablesen, die ich zwischen uns gebracht habe.
Ja, eben, genau. Also weiter kann man ja gar nicht auseinander sein. Oder es sei denn, also wenn sie mich nach Flensburg gebracht hätten oder so. Also da irgendwas ist da, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge noch erarbeiten.
Ich glaube auch. Und ich hätte ja auch einfach sagen können, okay, ich mag ihn jetzt nicht besonders, ich fahre mal nach Potsdam. Aber nein, ich bin bis Bayreuth gefahren.
Nein, eben, das ist symbolisch und da kannst du mir auch nichts anderes erzählen. Aber ich find gut, dass du ehrlich damit umgehst.
Ja, das ist gut. Ich habe auch durchaus Opfer dafür auf mich genommen, weil ich hatte eine interessante Zugfahrt. Ich hatte es war eine Klimaanlage in einem Wagen kaputt und dann durfte man da nicht rein und die haben so mit Absperrbändern die Sitze abgesperrt, ne? Und haben dann ein Schild hin, hier Klimaanlage kaputt, davon sich nicht hinsetzen. Und dann waren alle anderen Wagen so voll, dass man quasi kaum noch aus diesem Wagen rauskam. Und ich hatte eine Reservierung sogar in diesem Wagen auch, ne? Und dann haben irgendwie, ich habe mich dann ganz brav irgendwo auf den Boden gesetzt. Und alle anderen haben sich aber einfach in diesen Wagen reingesetzt und diese Absperrbänder weggemacht. Und wie das mit dem Gruppenzwang so ist und der Gruppendynamik, habe ich irgendwann gedacht, komm, scheiß drauf, ich setze mich da jetzt zu. Und dann haben wir eine Stunde sehr gelitten alle, weil es super heiß war. Und dann kam der Schaffner und hat sich wahnsinnig aufgeregt, wahrscheinlich zu Recht. Und dann ist der Zug stehen geblieben und er hat gesagt, ich fahre nicht weiter, wenn jetzt nicht alle aus diesem Wagen raus.
Nicht im Ernst.
Ja. Und wir standen eine Stunde in Erfurt. Richtig cool. Und ich bin dann, also ich habe mich aber sofort wieder irgendwo auf den Boden gesetzt, ne? Aber es waren Leute, die haben das dann nicht eingesehen. Und ich finde das ja immer so spannend, was man so für Sozialstudien in solchen Momenten
durchführen
kann.
Dann bilden sich Redelsführerschaften und andere werden dann so total wasallig und so, ja genau, er hat recht, das sollten wir tun. Ich hatte sowas Ähnliches mal, das war auch in so einem ganz schweren Hochsommer. Klimaanlage war am Arsch und dann kam die Durchsage, dass es jetzt gratis Kaffee gibt dafür. Weißt du, schön, dass kein Wasser, Kaffee, okay, ja, netter Versuch.
Hier haben Sie eine heiße Suppe im Hochsommer.
Genau.
Schön. Das gefällt mir. Ich glaube, meine Lieblingsdurchsage in der Bahn war aber mal, als ich auch irgendwie in einem sehr verspäteten Zug saß, der in Richtung Köln fuhr. Also er fuhr sehr lange nicht und dann fuhr er irgendwann. Und dann kamen wir fast in Köln an und dann kam diese Durchsage und die Stimme sagte, wir erreichen in Kürze Köln Hauptbahnhof. Wir bitten dies zu entschuldigen. Das fand ich toll. Finde ich sehr, sehr schön. Naja, wir steigen einfach direkt ein, weil ich freue mich so ein bisschen auf das erste Thema, das wir besprechen. Wir haben es zum Anfang schon, ein bisschen angeteasert, denn wir kommen jetzt zum
Verlierer der Woche.
100 Tagessätze à 130 Euro. So lautet das Urteil der 5. großen Strafkammer am Landgericht in Halle an der Saale gegen Björn Höcke. Sie sieht es als erwiesen an, dass der AfD-Landeschef von Thüringen sich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen strafbar gemacht hat.
Björn Höcke ist der Verlierer der Woche. Und ja, vielleicht sage ich diesen Satz nicht ganz ohne Genugtuung. Er hat in einer Rede in Merseburg 2021 eine verbotene SA-Losung verwendet und wurde nun zu einer Geldstrafe verurteilt. Aber bevor wir darüber reden, lassen wir, wie sich das gehört, erstmal Alice Weidel etwas dazu sagen.
Letztendlich wird natürlich versucht, unseren Spitzenkandidaten so weit zu diskreditieren, um auch die Wählbarkeit zu entziehen. Und da muss ich sagen, da sind wir jetzt mittlerweile schon in unserem Rechtsstaat zu Methoden gelangt, die man eigentlich aus Demokratien nicht mehr kennt.
Ich hab Gefühle, wenn Alice Weidel spricht, muss ich zugeben, allein schon durch die Art zu reden. Ich kann mich dem gar nicht entziehen. Aber Schlecki, was sagst du? Hat sie recht? Entfernen wir uns mit diesem Urteil von der Demokratie?
Also, nee, ich kann es nur langsam nicht mehr hören. Dieses ewige Rumgeheule, dieses ewige Opferding. Also, was ich bei diesen Sachen immer so dramatisch finde als Deutscher, als Lokalpatriot, ist, dass wir nicht mal vernünftige Rechtspopulisten auf die Kette kriegen. Also, da kann man doch einfach sagen, komm, fuck it, oder ja, er hat es genauso gesagt, wie er es gemeint hat, war Nazi-Code, dann jubeln doch viel mehr Leute, als wenn man dann wieder sich rauswindet und ja und nee. Andere schaffen es doch auch. Andere kriegen auch super Rechtspopulisten hin. Und wir sind halt mal wieder Deutschland und nicht mal das funktioniert. So sehe ich das.
Bist du so enttäuscht von denen? Ich bin ganz zufrieden mit unseren Rechtspopulisten. Ich finde, die machen ihren Job. Die könnten ihn sogar ein bisschen schlechter machen. Da müssen wir uns aber auch nicht einig sein. Ich finde aber, du bist zu streng mit ihnen.
Es ist objektiv. Guck dir doch das mal an. Also, ich weiß ja, also nehmen wir mal Höcke. Höcke ist ja jetzt sozusagen so immer noch so diese Drohfigur, ne? Aber das ist halt eben auch einfach eine Flasche, muss man einfach so sagen. Und ich weiß nicht, ob die. Das ist ja auch so eine Heulsuse, ob die da irgendwo irgendeinen Kandidaten haben, der mal richtig Bums im Kreuz hat. Aber also so, ich rede von so Erdogans, Orbans, Sonnenformat. Nicht, dass ich die wählen würde, versteht mich nicht falsch, ne? Klingt vielleicht so. Aber das wäre dann, da würde ich sagen, okay, das ist jetzt mal unser Rechtspopulist oder unsere Rechtspopulistin. Da kann man sagen, was man will, aber der oder die wenigstens schneit.
Aber Alice Weidel ist da keine Kandidatin für dich? Weil ich meine, die hat doch schon, also ich habe gerade die Art zu reden schon angesprochen, die löst bei mir Gefühle aus, die wird bei anderen Leuten andere Gefühle auslösen. Die hat diese wahnsinnig tolle Unstimmigkeit zwischen ihrer Politik und ihrer privaten Lebensweise, die ich auch super finde. Also die hätte doch, ne, die könnte doch was werden.
Ja, wenn die mal ein bisschen mehr Bauch rein, Brust raus macht, ganz ehrlich. Also ein bisschen offensiver. Das ist mir bei allen auch. Oder hier bei Chupalla das Fischbrötchen. Das ist alles, die kommen die ganze Zeit aus der Defensive und da frage ich mich auch, wer berät die? Also du musst, wenn du irgendwie in der Politik was werden willst, du musst in die Offensive gehen. Und das können die irgendwie alle nicht. Das ist jetzt so für mein Wahlverhalten und wahrscheinlich für dein Wahlverhalten und für die Demokratie eher gut. Aber ich will da mehr sehen. Auch allein schon auch aus satirischer Perspektive. Die bieten relativ wenig an. Das ist auch alles wahnsinnig homogen. Also setzen 6.
Ja, schade eigentlich. Was ist mit Peter Bistron? Also der ist ja, der war, den hatte ich nicht so auf dem Schirm, bis er unter Verdacht stand oder ja immer noch steht, Geld aus Russland angenommen zu haben. Ich habe mir heute so ein Telegram-Video von ihm angeguckt, ne? Weil es wurde doch jetzt seine Immunität aufgehoben, damit die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermitteln kann. Und er hat auf Telegram, in seinem Telegram-Kanal so ein Video gepostet. Und da sagt er natürlich, wo du über Homogenität sprichst, da sagt er natürlich auch das, ne, was Alice Weidel über Björn Höcke sagt. Das sagt er über sich selber natürlich auch. Also erstmal Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen und so. Und was ja sein kann, ist ja alles noch nicht erwiesen. Und dann aber dasselbe Narrativ wie Alice Weidel. Ach, wir sind ja mitten im Wahlkampf. Huch, was für ein Zufall. Ja, natürlich ist es eine Kampagne, weil das System Angst vor der AfD hat. Und ich finde, er sagt zum Schluss, aber da habe ich so ein bisschen Potenzial in ihm gesehen. Er sagt zum Schluss noch was sehr Schönes. Er sagt nämlich, Sie wissen ganz genau, wie es ist. Hören Sie auf Ihr Herz. Lassen Sie sich nicht beeinflussen. Also er meint von denen, von mir bitte schon beeinflussen lassen, ne? Das sagt er nicht dazu, aber da könnte doch was draus werden, oder nicht?
Ja. Naja, zumal, also ich kann auch gleich wieder relativieren, was ich vorher gesagt habe. Vielleicht ist es so, dass jedes Land die Rechtspopulisten bekommt, die es verdient. Und diese ganze, wir sind ja das Land des Schwächelns. Vielleicht ist dieses ganze, ach scheiße, und wir sind die Opfer und irgendwie alles war mal besser. Vielleicht ist das auch gerade das, was im gewissen Wählerherzen nochmal so richtig triggert. Also vielleicht ist es auch genau richtig. Ich weiß es auch nicht, aber mich kriegen sie damit nicht. Also vergiss es.
Okay, einen Versuch habe ich noch. Maximilian Krah. Wir haben vor 2 Wochen schon über ihn gesprochen, aber der ist doch, also der ist ja jetzt auch schon wieder unter Verdacht, dass er auch irgendwie Geld bekommen haben könnte, ne? Über seinen Mitarbeiter, der da unter Spionageverdacht für China steht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die sind doch.
Den finde ich geil.
Die sind doch ganz
gut. Also
da mache ich
eine Ausnahme.
Eben, der ist so richtig, man erwartet gar nichts von ihm und dann merkt man aber, dass er einfach sehr viel klüger ist, Also ich glaube, er hält die Leute, zu denen er spricht, für sehr viel dümmer als sich selbst und ich würde ihm da gar nicht zu 100% widersprechen. Weißt du?
Nee, da bin ich total bei dir. Bloß bei dem geht's halt nicht um Politik, das ist kein Politiker. Also der will nichts gestalten, der will keine Politik betreiben. Das ist ein Lebemann. Und so lebt er auch. Und es gibt viele Menschen im politischen Betrieb, die erstmal für die Kohle drin sind und für die Reisen. Und das ist er. So, er ist so der Sextourist der AfD. Das heißt, da kann ich jetzt keine Politikermaßstäbe anlegen. Aber den, also als Figur, als Mensch, als jemand, der es krachen lässt und der weiß, wie man lebt, finde ich ihn sehr charmant.
Okay, aber du siehst jetzt die restliche AfD, da siehst du schon irgendwie Leute, die gestalten wollen. Erstaunliche Erkenntnisse hier im Podcast.
Nee, also gestalten bedeutet ja auch den Medienapparat abschalten und Arbeitslager errichten. Das ist ja auch gestalten. Aber nicht mal das will Krah. Also das meine ich damit. Der ist einfach, dem geht's gut, der schlürft sein Chardonnay und schüttelt Hände und freut sich seines Lebens. So. Und das finde ich. Also ich meine, das ist so an und für sich, muss man sagen, so weit entfernt ist er auch gar nicht von Martin Sonneborn. Also der wollte ja auch, der hat auch von Anfang an zugegeben, ja, ich bin jetzt hier, aber ich arbeite jetzt nicht in dem Sinne. Deswegen, also den kann ich nicht wählen, weil der selber sich wahrscheinlich auch nie wirklich zur Wahl stellen müsste, denn dann müsste er arbeiten.
Aber ich, also bei Krah, da möchte ich jetzt aber eine Einschränkung machen. Dieses Lebemann-Image, das kaufe ich ihm nicht ab. Ich glaube nicht, dass Maximilian Krah, nee, überhaupt nicht. Der ist nicht, also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster mit Küchenpsychologie, aber das tue ich ja sehr gerne. Ich glaube nicht, dass der jetzt der große, ich bin glücklich und zufrieden mit meinem Leben und will Champagner schlürfen und das ist wirklich, was ich bin. Ich glaube eher, dass da ein ganz kleines Ego hintersteckt, das versucht, sich selbst als ganz groß darzustellen. Also ich glaube, ihm dieses Champagner schlürfen, das macht er nur, um zu vertuschen, wie traurig das Bild ohne das Champagnerglas wäre.
Das mag sein. Aber du würdest mir recht geben, dass er mit Politik gar nichts am Hut hat, oder?
Nee, aber ich würde dich gerne mal, also ja, kann sein, dass das stimmt. Ich frage dich mal, wie sähe es denn aus? Wie sähe denn ein Deutschland aus unter einem Bundeskanzler Maximilian Krah?
Vogelfrei. Vogelwild. Also, der würde wahrscheinlich sagen, kommt Leute, macht doch, was ihr wollt. Oder er wird natürlich den Klassiker machen. Der wird sich die Umfragen vorlesen lassen und sagen, ja, machen wir. Es wär ein spannendes Experiment. Auch so Dinge wie, ich finde auch, dass Alkohol viel zu hoch besteuert ist. Wahrscheinlich solche Dinge würde er anfassen. Also mal da, wo es wirklich brennt, da, wo es wirklich wehtut. Da würde er, glaube ich, hingehen. Ja, spannend. Okay. Aber eben, wie gesagt, eine völlig virtuelle Debatte.
Ja, aber schön, dass du dem Ganzen so aufgeschlossen gegenüber bist. Das finde ich gut. Wir müssen noch mal kurz, glaube ich, zu Höcke zurückkommen. Der hat ja, also was er gesagt hat in seiner Rede in Merseburg, das hat er bei einer anderen Rede ein bisschen später nochmal aufgegriffen, ne? Nämlich als ihm gesagt wurde, hey, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. dann hat er den Abschluss dieser Rede, um den es ja geht, einen rhetorischen Dreiklang genannt.
Ja, ja.
Und hat das selber nochmal zitiert und hat gesagt, ne, ich habe gesagt hier, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles und für. Und dann hat er
das D-Wort.
Hat er das Publikum reinrufen lassen.
Oh, geil.
Und sie riefen Deutschland. Ja, das ist passiert. Genau, also es war jetzt nicht ganz so. Es war so ein bisschen so ein holpriges, ne? Sie haben dann auch so ein bisschen so hihihi gelacht, ne? Weil die Leute freuen sich immer ganz toll, was Verbotenes zu machen und so. Ja, und er hat das rhetorischen Dreiklang genannt, das war ganz schön. Und ich finde es immer ganz interessant, weil seine Hauptargumentation war ja, dass er das nicht wusste, ne? Dass er die historische Konnotation nicht kannte, womit er nicht durchgekommen ist, was vielleicht auch irgendwie nicht. Ja, ein bisschen naheliegend ist, wenn der früher Geschichtslehrer war, ne, dass er das schon gekannt haben könnte. Aber was ich mich immer frage, selbst wenn es diese Konnotation nicht gäbe, ne, also immer wenn was verboten ist, ist ja so ein bisschen die Frage, warum ist es denn, also in welcher Lebenslage ist es denn blöd, dass das verboten ist? Und ich frage mich immer, warum um alles in der Welt sollte man diese drei Worte denn eigentlich sagen? Es gibt manchmal Leute, die das irgendwie im Fußballkontext sagen, da ist es natürlich sehr viel harmloser, wobei das, finde ich, auch ein bisschen zeigt, wie bescheuert manchmal Fußball ist, also zumindest dieses Länder treten gegeneinander an und so, ne, weil da ja auch immer der Fußballpatriotismus plötzlich hochkommt. Und so. Aber warum, also inwiefern schränkt es dich ein, diese drei Worte im Alltag nicht verwenden zu können?
Dass ich nicht mehr alles für Deutschland sagen kann. Also
du kannst das natürlich sagen, so wie jetzt.
Wenn ich es zitiere. Ne?
Genau, wenn du es zitierst.
Aber wenn ich jetzt sage, ohne Tüdelchen, alles für Deutschland, liebe Leute, das ist problematisch. Ich muss zugeben, nicht zu Höckes Ehrenrettung, zu unserer aller Ehrenrettung, ich wusste es tatsächlich vorher auch nicht, dass, also ich dachte, ich kannte alle Parolen, die als verfassungsfeindlich eingestuft wurden. Und ich gebe zu, dass ich auch erst überrascht war. Ich dachte, da so alles für Deutschland ist jetzt nichts, ist jetzt kein Satz, wo ich vorher schon mal Gelegenheit hatte, den mal zu äußern. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass der problematisch ist. Allerdings bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Höcke das wusste und dass er das ist ja auch ein Spielkalb. Der findet das total witzig, auch mal immer seine kleinen Nazi-Codes mit einzubringen. Das ist halt so ein Lehrertyp. Das ist ja einfach der typische Geschichtslehrer und damit wollte er auch noch mal so ein bisschen aufblitzen. So, ich weiß ja genau, wofür dieser Satz steht. Tralala. Der Satz selber, ich würde diesen Satz sagen, wenn ich es fühle und bislang habe ich es noch nicht gefühlt. Und dazu zählt aber eben auch, dass man jetzt, dass ich finde, man darf sich jetzt von Nazis auch nicht alle Vokabeln wegnehmen lassen. Aber man kann es anders formulieren. Bloß, wie gesagt, es beginnt auch schon wieder damit, ich wüsste nicht, wann ich diesen Satz anwende. Ich finde auch, ehrlich gesagt, ich finde Deutschland als solches auch schon problematisch. Ich finde, wir arbeiten jetzt mit dem D-Wort.
Ja.
Irgendwie in Deutschland schwingt auch schon so viel Recht. Ich finde, Deutschland hat ein Geschmäckle, oder? Das Wort? Deutsches Reich,
An irgendeinem Punkt sagen wir dann aber nur noch immer die Anfangsbuchstaben mit einem Wort dahinter. Dann sagen
aber geht es dir beim Wort Deutschland? Zuckt sich da nicht alles bei dir irgendwie zusammen? So, bei mir schon.
Ich habe noch nicht so viel über das Wort Deutschland nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe da, glaube ich, nicht so einen krassen Bezug zu. Aber also mir geht es mit diesen drei Worten, es ist ja kein Satz, ne, mit diesen drei Worten geht es mir nämlich ähnlich. Ich finde, die wirken erstmal relativ harmlos, weil in ihnen selbst ja nicht auf direktem Weg jetzt irgendeine Verachtung gegen andere mitschwingt. Also so direkt, weißt du, das ist ja nicht irgendwie.
Ja, ja.
Der Satz ist ja nicht, Ausländer sind scheiße. So, ne? Es ist nur, aber wenn du über den Satz nachdenkst, was bedeutet es denn? Weil wenn du alles für Deutschland machst und alles für Deutschland sein soll, dann bleibt ja nun für alle anderen nichts mehr übrig. Das ist ja ganz offensichtlich. Also auch wenn es die Konnotation, wie gesagt, nicht gäbe. So, deswegen würde mir auch nämlich keine Situation einfallen, in der ich denken würde, ach verdammt, jetzt würde ich das so gerne skandieren. Jetzt würde ich das so gerne als Abschlussworte für meine Rede verwenden, aber leider, leider kann ich nicht. Ne? So, deswegen finde ich es finde ich es nicht so dramatisch für mein Privatleben oder auch berufliches, dass ich diese Worte erstmal nicht verwenden darf. Aber der Kontext ist ja auch nicht unwichtig. Also ich glaube tatsächlich, wenn jetzt jemand im Fußballkontext das in irgendeinen Artikel schreibt oder in irgendeine Überschrift oder auf Twitter oder wie auch immer, Twitter gibt's nicht mehr, dann werden die wahrscheinlich nicht dafür angeklagt werden. Ne? Und das ist ja vielleicht dann auch richtig so. Also er sagt ja rhetorischer Dreiklang und das, was er sagt, ich will nur kurz sagen, das, was er sagt, ist ja inhaltlich alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für und das Publikum ruft Deutschland. Das ist ja genau, das ist ja die Idee dessen, was verboten ist, weißt du? Also da gibt es ja überhaupt keinen, er muss den historischen Kontext gar nicht, zumindest nicht in seiner Gänze kennen, um zu wissen, dass es scheiße ist, das zu sagen.
Aber auch hier, er hat sich da, das meine ich ja gerade, er hat sich da irgendeine Floskel gewählt, die, bei der jetzt auch die wenigsten wussten, wie sie eingesetzt wurde, also welche Losung das im historischen Kontext war. Und dann denke ich auch wieder, das ist dann wie so ein kleiner Michel, der ja mal einmal so einen kleinen Streich zieht, anstatt mal sich dahinzustellen und zu sagen, Deutschland über alles oder so, wo jeder genau weiß, alles klar, alright, der Typ ist for real, zumindest was eben dieses Gedankengut angeht, dann kommt er da mit so einem kleinen Trick, wo es dann erst nochmal vor Gericht muss, wo er auch sagen kann, das habe ich alles so gar nicht gemeint. Und genau das ist das, was mich an Deutschlands Rechtspopulisten stört. Du musst sagen, bam, genau so habe ich es gemeint, deal with it.
Aber es ist doch Taktik, was sie machen.
Ja, aber das ist natürlich so eine Taktik, aber es ist keine erfolgreiche Taktik, glaube ich. Also spiel doch bitte mit offenem Visier und diese ganzen kleinen, das sind so kleine Schülerstreiche irgendwie. Das hat keine Eierstöcke, verstehst du? Das ist nicht überzeugend, finde ich.
Ja, gut, dass du da jetzt nicht von überzeugt wirst, damit kann ich eventuell erleben.
Auch wenn ich Nazi wäre.
Ja, aber das, also das ist halt das Ding.
Würde ich abhauen. Als Nazi hätte ich schon lange keinen Bock mehr.
Aber es ist ja dieses scheinbar harmlose, das sie im schlimmsten Fall erfolgreich macht. Weil natürlich gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja komm, was sind denn das für drei Worte, wem tun die denn weh? Hier, Opposition soll niedergemacht werden, weil alle Angst vor ihr haben und Demokratie wird missbraucht und zerstört durch alle, die gegen die AfD sind und so. Also ich weiß nicht, ich möchte deinen Pessimismus und insofern eigentlich deinen Optimismus ja gerne teilen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das funktioniert, weil sie machen das schon gar nicht so ungeschickt. Also es funktioniert ja, also auch solche Worte wie von Peter Bistron, ne? Sie wissen ja, was ist. Das ist natürlich total sinnlos, weil woher sollen wir Angesprochenen denn genau wissen, wie es ist? Ist aber totaler Quatsch. Nee, natürlich nicht. Wir wissen es ja eben nicht. Deswegen gibt's ja Leute und deswegen ist ja der Staat aufgebaut, wie er aufgebaut ist, weil wir eben nicht alle wissen, wie es ist und weil wir auch nicht alle ermitteln können. Und deswegen wird ja ermittelt und am Ende wissen wir dann, wie es ist. Und wenn er in irgendeiner Form ehrlich mit den Leuten, die er da anspricht, kommunizieren würde, würde er sagen, ja, also ich kann sagen, ist nicht passiert. Sie können das jetzt natürlich noch nicht wissen. Ich finde schön, dass ermittelt wird, dann kommt es raus und dann ist gut so. Aber jetzt weiß natürlich außer mir noch niemand irgendwas. Stattdessen stellt er sich hin und sagt, Sie wissen, wie es ist, hören Sie auf Ihr Herz. Und ich höre das und denke, what the fuck. Aber es gibt halt einfach Leute, die sagen oder die das sehen und denken, oh, ich genau, ich weiß, wie es ist. Also es springen Leute drauf an.
Ich glaube, der hat einfach Leute viel Schlager gehört. Das ist ein typischer Schlagertext eigentlich, oder?
Ja, aber da springen auch viele Leute drauf
hören
an.
Hören Sie auf Ihr Herz.
Also, vielleicht sollte man mal so AfD-Reden als Schlager rausbringen. Das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, glaube ich.
Mega, mega.
Ja, endlich werden wir erfolgreich auf TikTok. Genau das werden wir tun. Hey, du hast gerade gesagt, lokal... Nee, sag mal, ja, wollen wir das machen?
Ich bin ja unmusikalisch. Ja, ich mach das. Ich verspreche dir, ich mach das.
Wie, du machst das? Wir machen das zusammen. Wenn wir das machen, genau, dann musst du auch meinen Gesang ertragen. Ja. Ich kann nicht singen. Ja,
das kann man, das geht doch heute alles schon mit AI aus der Konserve. Aber lass uns nicht zu sehr vom Thema entfernen. Wir haben jetzt, das halten wir fest, das ziehen wir durch. Wir ziehen was durch im Gegensatz zur AfD. Ja. Du hast gesagt Lokalpatriotismus, das
ja,
Wort.
Ja, du hast es eben genannt und dann wollte ich dich mal fragen, bist du denn eigentlich Patriot?
Ja, ich bin wirklich ein blutiger Patriot. Ich habe gedient. Also es versteht ja jeder unter Patriotismus was anderes. Aber ich fühle mich schon als Patriot im Sinne von jemand, der sich diesem Land und seiner Geschichte verbunden fühlt. Nicht zu seinen Kriegen, nicht zu seinen Rechtspopulisten. Aber ich merke das immer. Ich habe letztens noch eine Debatte über den Heimatbegriff geführt. Was ist eigentlich Heimat? Ich merke das immer, wenn ich nach Bremen fahre, da komme ich ursprünglich her, und ich höre die ganzen Leute so schnacken, wie man da redet, dann kriege ich ein Heimatgefühl. Und das ist natürlich, je weiter ich zu meinen Wurzeln durchdringe, also jetzt lokal, desto wärmer ist dieses Gefühl. Und ich glaube, das ist ein, also für mich Patriotismus ist für mich ein Zuhausegefühl. Ja, also ich habe jetzt keinen politischen Patriotismus, sondern dieses Zuhausegefühl. Und dass ich mich mit diesem Land sehr intensiv auseinandersetze, dass ich mich kümmere, dass ich mich damit auseinandersetze, das ist sozusagen für mich mein Patriotismus.
Verstehe. Okay. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich finde das auch gar nicht irgendwie kritikwürdig oder so. Ich finde das alles gut. Ich weiß nur nicht, ob es Patriotismus ist. Also du hast es jetzt quasi für dich definiert, so, ne, wie es, aber, also ich glaube, ein Teil davon ist auch irgendwie Nostalgie, ne? Also wenn ich zu dem Haus fahre oder irgendeiner Wohnung war irgendwas, bin als Kind viel umgezogen, so, ne, aber wenn ich da irgendwo hinziehe, wo ich früher mal gewohnt habe, dann habe ich ja auch so ein, es ist Nostalgie im Grunde, ne, was mich dann befällt. Oder ich habe in Brüssel studiert, um mal direkt ein anderes Land, weil Brüssel ist ja ein Land. Belgien ist ja eine Stadt, deswegen ist Brüssel ein Land. Aber um mal ein anderes Land reinzubringen. Die haben Brüssel studiert. Wenn ich nach Brüssel fahre jetzt, dann habe ich ein wahrscheinlich weniger tief verwurzeltes, weil ich habe da 5 Jahre gewohnt, das ist nicht dasselbe wie da aufzuwachsen, das ist mir klar. Ein weniger tief verwurzeltes, aber immer noch vorhandenes Nostalgie und auch irgendwie Zuhausegefühl. Weil da ist halt die WG, in der ich gewohnt habe, da ist die Bar, in der ich gearbeitet habe, da ist, ne, die Uni, an der ich studiert habe, da ist der Supermarkt, wo ich mal eingekauft habe. Und im besten Fall sind da auch noch 1-2 Leute, die ich von früher kenne und so. Und das ist schön irgendwie. Und ich habe dann ja auch Gefühle. Nur, ja. Das kann ja nun kein Patriotismus sein, weil ist ja das falsche Land, ne? So. Und ich habe natürlich auch nostalgische Gefühle von Orten, Menschen und Dingen, an die ich mich aus der Kindheit erinnere. Für mich hat das nur irgendwie immer so wahnsinnig wenig mit Landesgrenzen zu tun.
Ja, aber weißt du, in Deutschland ist es auch immer ein bisschen schwieriger. Es gibt viele Leute, die schauen jetzt in andere Länder, in Frankreich, die Grand Nation, ja, oder also da, wo Leute die Flagge des Landes hissen und sich damit auch identifizieren. Das ist es gibt einige Staaten, und das sind blitzsaubere Demokratien. Da gibt es ja, also Frankreich finde ich ist ein gutes Beispiel, da gibt es ja eben diese Form von Patriotismus. Wir können das nicht, aus gutem Grunde, aber ich glaube, wir neiden es den anderen. Ich glaube schon, dass wir Deutschen gerne auch mal Schwarz-Rot-Gold tragen wollen. Deswegen freuen sich jetzt ja auch gerade so viele Leute auf die EM. Und das ist bei uns eben anders als bei anderen. Deswegen, Patriotismus hat in Deutschland ein Geschmäckle. Mich würde interessieren, wie es sich als Franzose beispielsweise anfühlt. Das werde ich nie, weil ich kein Franzose bin. Aber so, ich kann als Deutscher, kann ich glaube ich gar nicht so richtig einschätzen, was Patriotismus bedeutet, weil wir eben eine andere Geschichte haben als Frankreich.
Ja, also ich finde, ich verstehe alles, was du sagst, ne? Ich finde diese, also ich finde alles, was Patriotismus, also so wie du ihn eben vorhin als ein Zuhausegefühl definiert hast, das kann ich nachfühlen, auch wenn es bei mir ein bisschen anders ist, aber alles, was dann schon wieder mit Flaggen zu tun hat, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann das einfach nicht ernst nehmen.
Das ist aber interessant.
Ich kann das einfach überhaupt nicht.
In den Landesfarben lackiert, dann würdest du auch einer Französin sagen, das finde ich irgendwie albern oder das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich nicht gut.
Nee, finde ich nicht gut, ist ja noch was anderes. Ich finde es einfach so, also wenn sich so Leute in irgendwelche Flaggen wickeln oder so, ich kann es wirklich nicht ernst nehmen. Ich kann nicht ernst nehmen, wenn man sich darüber definiert. Die Frage ist ja auch immer auf ganz vielen Ebenen, wie man seine eigene Identität bildet, ne? Und die hat, glaube ich, bei mir einfach nicht so viel mit dem Land zu tun, in dem ich lebe. Also ich will das nicht ganz, weil natürlich bin ich ja geprägt durch diese Gesellschaft und so, ne? Also ich wäre ja, mein Charakter hätte sich anders geformt, wenn ich in einem anderen Land aufgewachsen wäre vielleicht und so, ne? Und die Tatsache, dass ich in einem sehr reichen Land, einem sehr sicheren Land aufgewachsen bin, all das hat mich geprägt, das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber Deutsche zu sein, ich bin auch nicht jetzt komplett damit beschäftigt, mich dafür zu schämen, Deutsche zu sein oder so, weil ich denke, ich kann ja jetzt auch erstmal nichts dafür. Und es ist ja nun auch nicht so, dass jetzt irgendwie alle Deutschen schlechte Menschen sind. Es ist auch nicht so, als seien Deutsche schlechtere Menschen als Menschen aus anderen Nationen. Das ist ja alles, nein, ach, was für ein Bullshit, nein.
Und das ist ja schlechtere Menschen, oh, da gibt's viele Beispiele.
Ja, genau. Ich sehe da einfach keinen Unterschied. Und deswegen weiß ich nicht, warum ich mich darüber definieren sollte, dass irgendjemand beschlossen hat, dass, ne, irgendwie das jetzt die deutsche Flagge ist und da wickle ich mich jetzt drin ein und ich lackiere mir sowieso die Fingernägel nicht. Deswegen habe ich das Problem auch einfach nicht. Vielleicht können wir es so zusammenfassen. Also ich glaube, ich bin viel mehr, wenn ich Menschen begegne und wenn ich mich unter Menschen bewege und zwischen Menschen bewege, bin ich viel mehr damit beschäftigt, wie diese Menschen sind, wie die sich zueinander verhalten, wie die sich zur Welt verhalten, wie die sich mir gegenüber verhalten, ob das nette Menschen sind, ob das interessante Menschen sind, wie die ihr Leben leben und wie ich mich zwischen denen zurechtfinde, weil das klappt ja auch mal besser, mal schlechter, sich zwischen Menschen zurechtzufinden und so. Ob ich gerade bei ihnen sein will oder gerade ohne Menschen sein will. Also ich will jetzt wirklich nicht so abgedroschen, ach, Menschen sind einfach Menschen für mich klingen. Nur die Nationalität ist nicht das, worüber ich mich als Person definiere. Ich bin auch nicht anti-deutsch und oh Gott, Deutschland darf nicht existieren oder so, ne? Also wir können darüber reden, wie sinnvoll Landesgrenzen sind und ne, wie wir die Weltpolitik unterteilen, damit sie handhabbar ist. Darüber kann man reden und was das alles für Auswirkungen hat. Aber dass das so identitätsstiftend ist, weiß ich nicht. Deswegen, also in der Folge vor 2 Wochen habe ich mit Lena Kupke über Lokalpatriotismus gesprochen. Kann ich auch nicht. Bin ich nicht. Habe ich kein Talent zu. Man muss ja seine Talente kennen, das gehört nicht dazu.
Ich finde das sehr schön, wie du das siehst. Ich muss aber trotzdem noch mal ein bisschen zurückspulen im Kopf zu einer Sache, die du mir nicht hast durchgehen lassen. Ich habe gesagt, Deutsche sind schlechtere Menschen als andere. Und ich möchte dir auch sagen, warum. Wir in Deutschland, wir betrachten ja nur uns. Wir sehen nur uns. Das ist einfach so. Aber wenn man jetzt mal im Ausland sich, gerade im europäischen Umland sich umschaut, wie dort über Deutsche geredet wird, also gerade auch eben was Politik angeht, die schlackern immer wieder mit den Ohren. Es geht so weit, dass ich glaube, man sollte Germany umbenennen in Jerkmany. Nehmen wir einfach mal ein klassisches Beispiel. Und das wissen die wenigsten. Ich weiß es nur, weil meine Frau im Energiemarkt arbeitet. Als irgendwann der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgebrochen ist und das einfach knapp wurde mit dem Gas, ne, da hat Deutschland erstmal, ohne sich mit irgendjemandem abzusprechen, erstmal komplett fast den gesamten Markt leer gekauft, ja, und hat dann gesagt, ja, uns geht's ja gut, wir sind ja sicher. Und alle im europäischen Ausland, Umfeld haben gesagt, sag mal, kann man das vielleicht absprechen? Denn jetzt auf einmal sind die Preise so wahnsinnig hoch. Und es ist ein so ein Beispiel, das finde ich wahnsinnig deutsch. Dass man sich doch alles zurecht und so. Und mich erinnert das an sogenannte maligne Narzissten. Also Narzissten, die immer gerne jammern und über das Jammern sich dann auch gerne auffangen lassen. Aber in Wirklichkeit einfach bittere, verlogene, schreckliche Narzissten sind. Ich kann das beurteilen, weil ich selbst so einer bin. Und Deutschland erinnert mich sehr oft an mich selbst.
Ist rhetorisch geschickt, was du machst natürlich. Dass du dich selber da reinziehst und selbst kritisierst, sodass man das jetzt natürlich gar nicht mehr... Ja, Wenn Deutschland
achte mal drauf. Also gerade mal, wenn du Leute aus dem Ausland fragst. Also dieses ganze Thema am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das steckt sehr tief in uns drin. Und das ist ja das ist ja auch eine Haltung, die ist ja auch älter als jetzt 100 Jahre. So das. Und ich glaube, wir hatten so mit dem Zweiten Weltkrieg, da hatten wir mal so einen richtig schönen Blow vom Bug bekommen, so ein Dämpfer. Und da musste man natürlich erstmal so kleine Brötchen backen, so über 30, 40, 50 Jahre. Aber jetzt siehst du ja schon wieder, dass wir jetzt mal wieder sagen, komm, das ist doch mal langsam gut, wir haben es ja verstanden. Und ich glaube, wir pendeln uns jetzt langsam wieder in unsere originäre deutsche Natur ein, in der wir langsam auch wieder mehr dazu stehen. Ja, am deutschen Wesen.
Es gibt eine deutsche Natur. Ich glaube, möglicherweise werden wir uns da nicht einig. Aber wir können sozusagen, damit wir diese negative Energie doch so ein bisschen schüren, weil ich die ja toll finde, können wir auf jeden Fall über nicht nur Deutsche, aber auch Deutsche reden, die tatsächlich sehr schlechte Dinge tun.
Der Angriff auf den sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl sorgt parteiübergreifend für Entsetzen. Matthias Ecke war gestern in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten von 4 Unbekannten so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste.
Gestern Abend wurde in Dresden eine grüne Politikerin bedroht. In Berlin ist Wirtschaftssenatorin Giffey leicht verletzt worden, als sie in ihrem Wahlkreis eine Bücherei besuchte.
Schockstimmung in der Slowakei nach einem Attentat
auf Regierungschef Fico.
Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist bei einem Attentat lebensgefährlich.
Auf den Politiker sind nach einer Kabinettssitzung mehrere Schüsse.
Seit Wochen wird immer wieder über Angriffe auf PolitikerInnen berichtet. Natürlich gab es das auch schon vorher, aber im Moment hat man doch irgendwie das Gefühl, die Vorfälle häufen sich. Gerade heute früh kam noch eine Meldung, dass in Schwerin ein AfD-Politiker mit einem Glasaschenbecher beworfen wurde. Der hat jetzt eine Platzwunde am Kopf. Und wir haben es gerade gehört, ne, der Fall des krankenhausreif geprügelten SPD-Politikers Matthias Ecker hat alle schockiert. Und vor einigen Tagen wurde der slowakische Regierungschef Robert Fico angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Er scheint jetzt aber wieder außer Lebensgefahr zu sein. All das ist nicht neu. Wir erinnern uns an Walter Lübcke. Aber was ich mich frage, ist, auch wenn es nicht neu ist, ne, aber es ist schon so, oder? Dass gerade einfach sehr viel passiert. Oder ist das nur meine Wahrnehmung, weil die Berichterstattung so stark ist, was das Thema angeht gerade?
Das ist schwierig, finde ich. Also zunächst mal würde ich das Attentat auf Fico trennen von Angriffe auf Wahlkämpfende, denn ich glaube, was dem Fico da passiert ist, das war ein Mordversuch. Ne? Deswegen, das will ich nochmal trennen, in seiner Tragik auch, von dem, was wir hier in Deutschland bei uns beobachtet haben. Da waren jetzt diese Angriffe auf Wahlkämpfende keine Mordversuche. Und da bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher, inwiefern das jetzt neu ist. Wir hören viel davon. Wenn man viel davon hört, auch medial, dann kommt es eben zu dem sogenannten Werther-Effekt. Also, dass sich andere denken, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das könnte ich auch tun. Und dann wird es gewalttätig. Also als Politiker und Politikerin musst du einfach wissen, es muss Usus für dich sein, dass du eine schusssichere Weste dabei hast und dass du Bodyguards dabei hast, wenn du in der Öffentlichkeit auftrittst. Denn so war es nicht immer, würde ich sagen. Denn es ist jetzt schon einfach, wir leben in einer Welt, die doch eher zur Gewalt und Hyperemotionen neigt. Aber deswegen, da müssen Politiker und Politikerinnen darauf reagieren, so tragisch das ist. Und auch wenn du hier einfach nur ein Wahlplakat anklebst, das kann schon reichen, dass dir jemand auf die Fresse hauen will. Also da müssen wir natürlich auch als Gesellschaft schauen, wie schützen wir eigentlich Leute in der Politik oder wollen wir wirklich erleben, dass Leute nicht mehr deswegen in die Politik gehen, weil sie Angst um ihr Leben haben?
Ja, also erstmal zu deinem ersten Punkt. Ich habe auch überlegt, ob man es zusammenwerfen sollte oder nicht. Ne, die Angriffe, von denen wir jetzt hier so in Deutschland gerade reihenweise hören und diesem Attentat, weil es natürlich in der Schwere anders ist. Aber es ist natürlich, also ich glaube, dass die Dynamik dahinter nicht komplett unterschiedlich ist und dass sozusagen ein Blick in ein anderes Land, wo es noch viel krasser ist, ja auch eine Warnung sein kann, ne? Wozu es noch kommen könnte. Ich finde interessant, dass du, also du hast gerade am Schluss schon noch gesagt, ne, wir als Gesellschaft müssen irgendwie gucken, aber du hast, also im Grunde ist ja Politiker, Politikerinnen zu schützen, ist ja Symptombekämpfung. Und wir müssen uns natürlich fragen, was überhaupt dazu führt. Also abgesehen davon, dass das Menschen sind, die nach Macht streben und Macht haben und dass die immer im schlimmsten Fall im wörtlichen Sinne unter Beschuss stehen können und so. Aber das darf doch nicht die Normalität sein eigentlich, oder? Aber ich finde, also neben dieser moralischen Diskussion, die wir jetzt führen könnten, würde ich dich gerne was ganz anderes fragen. Stell dir jetzt mal vor, du seist grundsätzlich gewaltbereit, ne? So, also du hättest keine, sagen wir mal, moralischen Bedenken, jemanden zu verprügeln oder auch umzubringen, so wäre überhaupt kein Ding für dich. Und du wärst irgendwie total angepisst von irgendeiner Politikerin und Politiker einer Partei, von mir aus auch der AfD. Sagen wir mal, findest die AfD total doof und würdest dann sagen, so, ich gehe jetzt hin zu einem von denen und mach den fertig. Verprügel den, schieß auf den, was auch immer, ne? So.
Ja.
Welche Hoffnung stünde denn dahinter? Also warum würdest du das denn tun? Was würdest du, für wen würde das denn irgendwas bringen? Das frage ich mich immer so ein bisschen. Also klar, du kannst natürlich einen Hass auf einen bestimmten Politiker haben, aber und dann ist der tot oder verletzt oder wie auch immer. Aber inwiefern dient das denn der Sache von irgendjemandem? Also warum würdest du das machen?
Na, um eine fucking Legende zu werden in meiner Peer Group. Also ich glaube schon, dass viele Leute gerade online in irgendwelchen Foren sich so lange aufstacheln und sagen, man müsste doch mal und mach doch mal. Und wenn du es machst, dann bist du ein Held. Also viele hinterlassen vorher auch mal die ganze Manifeste. Ich glaube schon, dass es in gewissen Kreisen zur Legendenbildung gereicht.
Das ist das Motiv.
Ja.
Aber das ist ja überhaupt kein Motiv, das politisch ist, wenn man mal
nein,
ganz ehrlich ist.
Nein, ist auch nicht politisch. Ist nicht politisch, nein. Es geht darum, jemand zu sein, sich selber aufzuwerten, auch mal stattzufinden. Ich glaube, das ist am Ende, das ist nicht politisch, sondern wir alle, wir sind Menschen, wir wollen etwas sein, wir wollen etwas darstellen, wir wollen gesehen werden. Und auf diese Art und Weise wird man zum Beispiel gesehen. Ich bin mir ganz sicher, dass da niemand jetzt sagt, okay, das wird jetzt, ich werde jetzt hier mal politische Weichen stellen, indem man einen Politiker attackiert.
Und wenn es jetzt nicht so eine geplante Tat ist, ne? Da klingt das jetzt irgendwie.
Also natürlich, ein Attentat, ein klassisches Attentat ist natürlich politisch motiviert. Ne? Also JFK oder so, da gehe ich schon davon aus, damals gab es ja noch kein Internet, da gehe ich schon davon aus, dass es wirklich politisch motiviert war. Aber wir reden jetzt über was anderes.
Nö, nicht unbedingt.
Beispiel über den Frosch in meinem Hals. Augenblick mal.
Das raus ist ein aus sehr Deutschland schöner mit Frosch. Dir.
So.
wir reden über beides. Also wir können schon über ein richtiges Attentat reden. Wir können aber auch über sowas reden, das jetzt wahrscheinlich nicht geplant war. Sowas wie ein Glasaschenbecher auf einen AfD-Politiker zu werfen bei irgendeiner Veranstaltung aus der Situation heraus. Ich will das gar nicht kleinreden, so, aber ich gehe mal davon aus, dass die da nicht hingegangen sind mit einem Glasaschenbecher in der Hand und gedacht haben, heute werfe ich den auf den, sondern dass es aus der Situation heraus entstanden ist. Wie kann man denn sowas tun? Also ich bin, das macht mich fast noch sauerer, als wenn es von AfD-Leuten ausgeht, weil ich irgendwie denke, so bekämpfst du doch die AfD nicht. Neben, wie gesagt, wir haben jetzt quasi einmal kurz die moralische Komponente, absurderweise kann man vielleicht sagen, ausgeklammert. Die ist natürlich, die ist aber ja einfach, man verletzt Menschen nicht und fertig, ne? Aber wenn man die mal ausklammert, wie dumm ist das denn auch? Wie dumm ist das denn?
Du hilfst doch den Leuten damit,
wenn sie ihre Opfererzählung
das schon,
untermauern
klar.
Aber
können. Ich meine, also wenn du jetzt einem AfD-Politiker auf einer Veranstaltung einen Aschenbecher ins Gesicht flackst, dann gibt es doch genug Leute, die das tierisch feiern. Ne? Und es ist genauso eine Attacke auf eine SPD-Politikerin oder so. Es gibt genug Leute, die es halt einfach feiern. So, und das ist es. That's it. So einfach ist es. Das gibt dir eine Aufwertung, eine innere. Und das ist der Grund dafür. Also das kannst du nicht nachvollziehen und das ehrt dich, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Aber Menschen brauchen Wärme, Zuspruch. Sie wollen stattfinden. So, und das ist eine Methode.
Ja, das klingt
toll, irgendwie schlüssig. Toll, aber es ist so.
Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich finde ja auch, Torten ins Gesicht werfen geht schon nicht. Ne? Also ich bin da ein bisschen, ich finde, das hat doch nichts mit politischem Diskurs zu tun. Strengt euch an, Leute.
Ich weiß aber was ich gut finde, ist, dass du halt eben auch erwähnt hast, dass es wirklich alle Politiker und Politikerinnen trifft. Also das eben, und es ist tatsächlich so, ich war jetzt letztens mit einem AfD-Wähler im Taxi. Und ich nehme jetzt mal an, dass die Hälfte von dem, was er erzählt hat, wahr ist. Und da ging es darum, dass da haben wir uns über das Thema unterhalten und er hat mir ein paar AfD-Politikerinnen aufgezählt, die eben auch attackiert wurden, schon mehrfach. Und er meinte, das ist halt eben dort auch Standard, bloß darüber wird halt nicht so gerne berichtet. Ich glaube Ihnen das auch in Teilen. Ich will immer nur sagen, also es kommt jetzt nicht aus einer ganz bestimmten politischen Richtung, sondern es kommt aus allen Richtungen.
Ja, und das ist, ich glaube, deswegen macht mich das noch sauerer, wenn es eben nicht aus AfD-Richtung kommt, sondern in AfD-Richtung geht. Weil beides passiert ja, ne? Dass es aus allen Richtungen kommt. Und ich glaube, dass auch auf allen Seiten darüber gelogen wird. Also ich kann bei der AfD, da gibt es ja so ein paar Fälle, bei denen irgendwie es, sagen wir mal, so mittelglaubwürdig nur war, ne? Dass da jetzt wirklich was passiert ist, wo man dann irgendwie sich selber ja auch damit dabei erwischt zu denken, naja, komm, ihr mögt jetzt aber auch gerade die Opfererzählung, was für ein Zufall, dass da jetzt gerade was passiert. Es gab aber vor ein paar Jahren, war das glaube ich, auch mal einen grünen Politiker, der tatsächlich auch irgendwas erfunden hat. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es waren, glaube ich, irgendwelche Schmierereien oder so. Also der Bedrohungen gegen sich selbst erfunden hat. Ne? Also
auch das ist gerade, wo du sagst, die Grünen, gerade in Österreich, die Grünen, da ist doch jetzt gerade sehr aktuell, dass die Spitzenkandidatin, deren Name mir gerade nicht einfällt, dass die auch wohl eine Attacke auf sich und Bedrohung auf sich erfunden haben soll.
Und das ist halt so schlimm, weil du natürlich, also die AfD, ich glaube, wir sind uns möglicherweise einig darin, dass da inhaltlich, dass es sehr wichtig ist, sich inhaltlich gegen die AfD abzugrenzen. Es ist aber ja eben auch wichtig, sich in der Art des politischen Diskurses von der AfD abzugrenzen. Und das passiert an der Stelle nicht. Weil ich finde eigentlich, das, was du eben gesagt hast, es kommt von allen Seiten, es passiert auf allen Seiten. Das stimmt in dem Fall. Das ist fast so schlimm wie die Attacken selber. Weißt du? Also es dürfen nicht Dinge auf allen Seiten passieren. So,
ja, weil aber die eine Seite, recht, die AfD kann es viel besser melken. Also wenn wir es mal umdrehen und sagen, welche politische Richtung profitiert eigentlich am meisten davon, angegriffen zu werden, körperlich, das ist die AfD, weil die vor allen Dingen ihre komplette Programmatik auf diesem Opfernarrativ aufbaut.
Genau, aber es ist auch, also wirklich, das ist sozusagen der berechnende Teil, ne? der kalkulierende Teil, der auch, den man auch nicht außer Acht lassen darf, aber ich meine auch wirklich den moralischen Teil, weil wir sprechen jetzt gerade, oder ich spreche gerade von zwei Seiten. Und was ich mit zwei Seiten meine, ist aber nicht, sind nicht die politischen Richtungen, sondern ist die demokratische und die antidemokratische Seite. Und da dürfen nicht auf beiden Seiten ähnliche Dinge passieren im Diskurs. Den setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil man darüber streiten kann, ob körperliche Angriffe überhaupt Diskurs sind oder nicht. Aber solche Angriffe zu starten oder auch solche Angriffe zu erfinden, ist natürlich am Ende doch irgendwie ein Teil der politischen Auseinandersetzung. Sollte es aber nicht sein. Naja, macht mich ein bisschen sauer tatsächlich, das ganze Thema. Eine Sache haben wir noch.
Eine letzte Frage.
Ich glaube, es ist meine Lieblingsrubrik. Es ist, ne, eine letzte Frage heißt, ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage. Die muss nicht politisch sein, die kann politisch sein, aber sie muss nicht. Sie kann lustig oder ernst sein, sie kann auch persönlich sein. Wir müssen ja nicht antworten. Und jetzt ist die große Frage vor der eigentlichen Frage, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich gebe dir den Vortritt.
Okay, also meine Frage an dich. Wirst du irgendwann in die Politik gehen? Wenn nein, wieso nicht?
Ich würde nicht in die Politik gehen, weil es mir tatsächlich wirklich zu gefährlich ist. Ne? Außerdem bin ich kein Jurist. Also gibt es überhaupt irgendeinen Unterhaltungskünstler, der mal in die Politik gewechselt ist? Ist ja auch egal. Nee, ich würde es nicht machen. Ehrlich, weil es mir zu gefährlich ist. Und wirklich, weil ich mich auch echt
die immer Partei.
Ja, genau. Ja, sowas, so
Zelensky.
Spaßmäßig. Ja, ich bin ja immer noch Mitglied in der anarchistischen Pogo-Partei Deutschland. Das ist aber, also da kann man eine Karriere machen, aber die wollen es auch nicht gestalten, so. Nee, aber unterm Strich, ich wirklich, wirklich, ganz ehrlich, ich frag mich, warum tut man sich das an? Und ich find's auch cool, dass es Leute machen, dass sie das irgendwie wollen, aber ich denk mir so oft, weißt du, wenn ich höre, Baerbock steigt aus dem Flieger, ist völlig paniert, muss irgendwo am Arsch der Heide mit wichtigen Leuten reden und darfst nie fertig sein und wenn du mal einen Fehler machst, dann hauen alle drauf. Nie im Leben.
Ja, das ist traurig, verständlich, war traurig. Ja, kann ich sehr gut nachfühlen. Abgesehen davon, ich würde dem quasi aus meiner Perspektive noch hinzufügen, ich glaube, der ganze Politikbetrieb, auch ne, innerhalb dieser Politik, das würde mich total fertig machen. Ich wäre sehr unglücklich.
Auf jeden Fall. Ja. Schlangengrube.
Ja, was ist deine Frage an mich?
Meine Frage an dich ist aus diesem Gespräch entstanden. Ich bin dir mehrmals ins Wort gefallen und habe mich, also da entschuldige ich mich für, und habe mich gefragt, ist das a thing? Also Männer, die Frauen ins Wort fallen, ist das etwas Symptomatisches? Also denkst du, wenn dir ein Mann ins Wort fällt, okay, das ist dieses Männer fallen Frauen ins Wort Ding? Oder ist es, sagst du einfach nur, ja, das hat jetzt erstmal nichts mit Geschlecht zu tun, sondern Leute fallen Leuten ins Wort, ist nicht höflich, aber es ist nicht besonders männlich. Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, ich muss Fairness halber sagen, dass ich in der Hinsicht ein Mann bin, wenn man das überhaupt den Männern jetzt zuschreiben will. Ich bin dir ja auch ins Wort gefallen. Ich glaube, und ich tue das auch manchmal, weil ich immer so aufgehe in Diskussionen. Ich bin dann immer so drin. Ich kann mich da nicht zurückhalten. Das ist super unsympathisch, ich weiß, aber ich mache das manchmal leider. Ich glaube, bei uns jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen ein Faktor, dass wir ja nicht in einem Raum sitzen. Also wenn man sich gegenüber sitzt und sieht, dann wird man ja sozusagen auch irgendwie vorgewarnt, wenn der oder die andere was sagen will, durch Körperhaltung, durch Mund aufmachen, durch Blickkontakt. So.
Dass man wartet, wann atmet der endlich, dann kann ich was sagen.
Ja, genau. Nein, aber es ist wirklich, also das ist, ich finde, das klappt ja super so, ne? Aber wenn man in einem Raum sitzt, ist immer noch ein bisschen schöner. Das ist also ein Faktor. Insgesamt aber jetzt sozusagen losgelöst von mir. Ich habe da jetzt nie Statistiken erstellt, ne? Ich glaube, es ist nicht unbedingt komplett männeruntypisch zu unterbrechen.
Aber gibt es das Man-Rupting? Also es gibt ja Mansplaining, Man-Dingsums und aber also deswegen, Man-Rupting, hätte ich jetzt mal gesagt, Männer, die gerne unterbrechen, das gibt es noch nicht als
Wort,
Symptom, das ein eigenes, genau, das ein eigenes Wort hat.
Ich kann es nicht so genau sagen. Ich weiß aber auch nicht, ob ich die geeignete Versuchs- bzw. Beobachtungsperson dafür bin. Weil ich ja häufig, also in so einem Kontext wie jetzt zum Beispiel, selbst wenn das jetzt mal passiert sein sollte, mir ist es jetzt heute gar nicht so aufgefallen, dass du mich unterbrochen hast, dann habe ich dich auch mal unterbrochen, aber wir begegnen uns ja, ohne in einem Raum zu sein, trotzdem auf Augenhöhe. So, ne? Ich beobachte das manchmal bei sehr, sehr dominanten Männern, aber das passiert sicherlich bei dominanten Frauen auch. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht, ob ich diejenige bin, die noch so wahnsinnig viel unterbrochen wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr arrogant klingt, aber verstehst du irgendwie, was ich meine? Also in der Rolle, in der ich beruflich auch bin und der Position, kann man sagen, in der ich bin, irgendwie haben die Leute nicht mehr so eine große Neigung, mich zu unterbrechen, wie das vielleicht vor 10 Jahren noch war. Und ich weiß gar nicht, ob es nur mit beruflichem Status oder so zu tun hat oder vielleicht auch ein bisschen mit Alter, weil ich ja jetzt 40 bin und auch einfach nicht mehr 30 oder 20.
Diese Seniorität, die man da mitbringt, das stimmt schon?
Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und ja, keine Ahnung, viele Leute, selbst wenn es nicht ein beruflicher Kontext ist, wissen, was ich beruflich mache und sind dann eher so ein bisschen vorsichtig inzwischen. Und das kann ich natürlich für mich dann sehr genießen und das ist schön. Aber das ändert ja grundsätzlich erstmal nichts an dem gesellschaftlichen Problem. Aber ob das Unterbrechen
das ist ein Problem,
an sich
oder?
Jetzt... Ich würde...
Das, also grundsätzlich,
ich würde
Leute
sagen, ich weiß es nicht so
ins
genau.
Wort fallen.
Ich würde sagen, dass ins Wort fallen ist jetzt nicht das größere Problem, sondern das überhaupt gar nicht erst groß reden lassen vielleicht ist das größere. Das kann sich ja so oder so äußern. Ne? Es kann sich ja in langen, langen Monologen zum Beispiel über ein Thema, über das das weibliche Gegenüber eigentlich mehr weiß, äußern. Es kann sich aber natürlich dann auch darin äußern, dass wenn das weibliche Gegenüber dann auch mal was sagt, es sehr schnell wieder unterbrochen wird. Aber das kann ich im Moment, glaube ich, nicht für mich selber nicht mit so genauen Erfahrungen untermauern.
Ich sage dir, ich möchte eine Kampagne. Deutschland lässt sich ausreden. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Redestein, jetzt zumindest bei mir in der Familie. Also derjenige, der den Redestein hat, darf auch nur reden. Das sorgt für ein Bewusstsein. Ah, ich rede gerade und ich will den anderen nicht die Zeit nehmen. Das heißt, man kommt schneller zum Punkt, was ja auch wichtig ist. Aber man hört einander auch zu. Und ich versuche gerade den Redestein bei mir in der Firma zu etablieren. Das wirkt jetzt erstmal albern, aber alle, die mit dem Redestein arbeiten, wenn du es einmal gemacht hast, du willst nie wieder zurück.
Kann ich gut nachfühlen. Ist interessant, dass ihr das privat, ich sag's jetzt ganz blöd, braucht, dass das nötig ist. Aber wenn es nötig ist, ist es gut, dass ihr es macht.
Der Redestein hat alles verändert. Der Redestein hat meine Ehe gerettet.
Sehr schön. Kriegt er dann so ein Podest irgendwo?
Weil ja, das, die ist, Rettung. Das ist so ein Schrein. Wenn man weiß, der Redestein, der ist bei uns aus das Bernstein. Das ist ein Ritual. Und dann wissen alle, okay, jetzt wird's sachlich und respektvoll.
Schön. Was für ein schöner Abschlusssatz. Ich würde sagen, ich will so einen Redestein. Also nur für mich, den gebe ich auch nie jemand anderem. Oh, es ist schön. Nein, wir sind durch. Das war sehr schön. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann schickt euer Lob gerne an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr die Folge nicht mochtet, schickt eure Kritik gerne. Werft
einen Aschenbecher.
Genau, dann aber nicht in unsere Richtung und auch eure Kritik nicht in unsere Richtung. Schickt eure Kritik einfach an Björn Höcke oder so. Ne? Der kann sie vertragen. Abonniert Bosettis Woche. Und weil ihr ja in diesen 2 Wochen bis zur nächsten Folge auch irgendwas tun müsst, weil ihr habt ja bestimmt sonst nichts zu tun, hört auch andere Podcasts in der ARD Audiothek. Zum Beispiel gibt es einen neuen Podcast. Ein Rechercheteam von NDR und SZ hat im Podcast Rammstein Row Zero, ich glaube der Titel sagt schon alles, die ganze Geschichte um die Row Zero von Till Lindemann nachgezeichnet mit neuen Details. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Hier geht es am Freitag in 2 Wochen weiter, also am 31. Mai. Dann ist Thorsten Sträter mal wieder zu Gast. Darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass du da warst, Schlecki. Das war schön.
Thorsten Sträter war auch letztes Mal nach mir zu Gast.
Wirklich? Ja, wir machen einfach immer dieselbe Reihenfolge.
Nee, ist ja okay. Ich auch da, ich würde es gerne ergänzen, ohne jetzt deine Show zu kapern. Morddrohungen bitte in der Betreffzeile. Ja? Das ist sonst total schwierig, das hinterher alles wieder auszuwerten. Also Kritik, die in Form von Morddrohungen geäußert wird, bitte den korrekten Betreff setzen.
Ja, und wo du es schon sagst, wo wir da schon bei irgendwie praktischen Anmerkungen sind, könntet ihr die nicht, weil ich finde es so lästig, dass ich die mal weiterleiten muss, könntet ihr die vielleicht einfach direkt ans LKA schicken? Ihr könnt ja dazu schreiben, dass die für mich sind, aber dann haben die direkt. Oder
ja,
ne?
Ja. Das kann man aber auch automatisieren. Ich schicke dir da mal ein Tool. Das geht ja eigentlich dann direkt weiter. Das ist nur eine einfache Umleitung.
Ja, das ist gut. Seht ihr? Es ist der effizienteste Podcast. Das ist eigentlich ein Effizienz-Podcast. Wir reden über Effizienz.
Lösungen.
Yes. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns wieder in echt. Jetzt mag ich dich wieder. Jetzt komme ich wieder nach Berlin.
Das finde ich schön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.